was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Hallo und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Wir haben heute einen Gast aus der Bundesregierung in Wien zu Gast bei uns im Studio in Schwarzach. Alexander Pröll von der ÖVP ist Staatssekretär und zuständig für Digitalisierung, Verfassung, öffentlicher Dienst, Koordinierung und Kampf gegen Antisemitismus. Ich freue ihn, heute bei mir zum Interview begrüßen zu dürfen. Guten Tag.
Vielen Dank für die Einladung.
Steigen wir gleich ein. Sie haben kürzlich vor wachsendem Antisemitismus im Zusammenhang mit dem Krieg im Gazastreifen gewarnt. Wie stufen Sie denn momentan die Lage in Österreich ein? Müssen zum Beispiel israelische Touristinnen und Touristen ganz besonders gut aufpassen, was sie tun und wohin sie gehen?
Also danke für die gute und vor allem wichtige Frage. Es ist, wenn man die letzten Tage sich anschaut, in den letzten Wochen, gibt es da viele alarmierende Signale, gerade was wir erlebt haben mit dem Touristenpaar aus Israel, dass da am Campingplatz offensichtlich abgewiesen wurde. Ich habe sie dann auch zu mir eingeladen. Aber worum geht es am Ende des Tages? Ich bin verantwortlich für Kampf gegen Antisemitismus und sehe mich hier gemeinsam mit der IKG als oberster Beschützer des jüdischen Lebens in Österreich. Und wenn wir uns jetzt die letzten Monate und Jahre ansehen, dann sehen wir leider einen extremen Anstieg an antisemitischen Vorfällen, nämlich es gab im Jahr 2024 knapp 1423 konkret gemeldete Vorfälle. Das darf in Österreich nicht sein, das hat in Österreich keinen Platz. Und wir als Gesellschaft sind ja gemeinsam gefordert, alles zu tun, um Antisemitismus wirksam zu bekämpfen.
Von welchen Seiten kommen denn solche antisemitischen Handlungen vor allem?
Also wichtig ist, glaube ich, zu sagen, Antisemitismus ist stets abzulehnen, egal von wo er kommt. Von linksextremistischer Seite, von rechtsextremistischer Seite, aber auch aus dem migrantischen Milieu. Wir sehen einfach, dass antisemitische Vorfälle sich häufen. Das darf nicht sein. Und ganz konkret erarbeiten wir gerade eine Strategie, eine nationale Strategie für den Kampf gegen Antisemitismus 2.0, wo wir auch den digitalen Raum anschauen, weil wir merken, vermehrt über die Algorithmen der sozialen Medien kommt vermehrt Antisemitismus nach Österreich. Und das darf nicht sein. Wir arbeiten hier eine gemeinsame Strategie mit allen Bundesministerien der Zivilgesellschaft. Hier müssen wir alle an einem Strang ziehen und diese Strategie werde ich im Herbst präsentieren.
Jetzt wühlt das Leid im Gazastreifen viele Menschen auf. Auch bei den Salzburger Festspielen ist es zu einer Protestaktion gekommen. Verstehen Sie denn die Kritik an der israelischen Regierung oder ist das einfach grundsätzlich ein Problem, wie diese geäußert wird?
Also ich glaube, ich würde es zweiteilen. Das eine ist, ich sehe mich sehr, sehr stark als verantwortlich für Kampf gegen Antisemitismus in Österreich. Das andere ist Außenpolitik. Hier hat der Kanzler und die Außenministerin klar Stellung genommen. Ich persönlich sage, es ist ein extrem mehrschichtiges Thema, das sehr, sehr emotional ist. Leider, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was ich nicht will, ist, dass in Österreich Antisemitismus passiert. Und das gilt es hintanzuhalten. Darüber hinaus, was den Gaza-Krieg betrifft, gibt es einfach mehrere Facetten, die man betrachten muss. Es gab den 7. Oktober, wie er war, mit 1200 ermordeten Jüdinnen und Juden, das muss man erwähnen. Es gab genauso das mehrfache Aufrufen, dass die Terrororganisation Hamas dazu aufgefordert ist, alle Geiseln freizulassen. Aber ich sage auch ganz klar, wenn man die leidenden Kinder im Gazastreifen sieht, ist das natürlich auch herzzerreißend. Und ich glaube, was die oberste Priorität sein muss, dass dieser Krieg rasch endet und die Hamas ist aufgefordert, die Geisel umgehend freizulassen.
Jetzt würde ich gerne das Thema wechseln. Nach dem Attentat in einer Grazer Schule hat die Bundesregierung ja angekündigt, den Zugang zu sozialen Medien für Minderjährige zu verschärfen. Wie geht es da jetzt weiter?
Also das nächste leider sehr, sehr schwere Thema, das Sie da ansprechen, dieses unglaubliche Attentat, das passiert ist, ist noch immer tief in den Herzen der Menschen verankert und wir als Bundesregierung sind hier gefordert, auch ein Maßnahmenpaket zu schnüren und sind gerade dabei, das zu entwickeln. Das hat mehrere Facetten, mehrere Stufen, weil ganz klar ist auch hier, wir müssen alles tun, um so etwas zukünftig zu verhindern. Und das sind auch wieder alle gefordert. Was meine ich damit konkret? Wir bauen Schulpsychologen aus. Wir kümmern uns um das Waffenrecht, dass wir hier Verschärfungen vorsehen. Und ich glaube, in der Gesamtschau müssen wir hier Verbesserungen erzielen. Und da sind wir auf einem guten Weg und werden hier auch im Herbst Maßnahmen präsentieren.
Welches Mindestalter schwebt Ihnen davor? Da hat ja der Vizekanzler Andreas Babler hat 15 Jahre genannt. Hat das schon Konsens in der Bundesrepublik?
Also Konsens ist, ich war beim Europäischen Rat in Luxemburg, habe dort aufgenommen, gemeinsam mit Frankreich und Dänemark, die auch für ein Mindestalter in den sozialen Medien sind. Von denen geht sehr stark die Initiative aus, dass es 15 Jahre sein soll. Ich habe immer für 14 Jahre plädiert, weil uns in der Rechtsform in Österreich, dass man ab 14 geschäftsfähig ist und darum, glaube ich, eine Grenze von 14 sinnvoll wäre. Der Vizekanzler hat 15 Jahre gefordert. Ich glaube, es ist nicht allzu entscheidend, ob es jetzt 14 oder 15 Jahre sind. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir anerkennen, dass von den großen sozialen Medien große Reichweiten erzielt werden und sie damit auch eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen müssen, stärker übernehmen müssen. Das heißt, mein Zugang wären zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, wir müssen auf digitale Medienkompetenz bei den Jungen setzen, erkennen, was sind Fake News, was ist kein Fake News. Das heißt, digitale Bildung und Medienkompetenz ist aus meiner Sicht sehr, sehr relevant. Und darüber hinaus müssen wir die großen Plattformen stärker in die Pflicht nehmen und sie auch zwingen, dass sie verpflichtende Altersverifikationen nachweisen können. Wenn Sie mich konkret fragen, aber da ist die Diskussion auch noch nicht abgeschlossen, dann wäre ich schon sehr, sehr stark dafür, dass wir gemeinsam eine Lösung finden, wie wir soziale Medien besser regeln können.
Und da gibt es jetzt auch bei dem Mindestalter, wenn ich das richtig heraushöre, auch auf europäischer Ebene da die Bereitschaft, gemeinsam etwas zu tun.
Genau, es gibt Bemühungen, eben sehr stark ausgehend von Frankreich und Dänemark und wie gesagt, mit dem Vizekanzler auch in guten Gesprächen, dass wir dort überlegen, wie können wir hier eine gemeinsame europäische Initiative schaffen. Wir sind zu dritt in der Koalition, man muss es mit den NEOS besprechen, mit der SPÖ besprechen, aber Faktum ist, ich glaube, es braucht hier eine europäische Gesamtlösung und keine nationalen Lösungen, weil gegen die Konzerne kann man, glaube ich, nur europäisch gemeinsam mit einer starken, einheitlichen Stimme auftreten.
Sie haben auch in den Raum gestellt, dass die ID Austria als Kontrolle für das Mindestalter dienen könnte. Wie könnte das funktionieren?
Also es gab eine konkrete Frage des ORF, der mich das gefragt hat. Ich habe gesagt, es könnte eine Möglichkeit werden, bedeutet aber nicht, dass es dann diese Lösung sein muss. Faktum ist, weil Sie es ansprechen, die ID Austria ist quasi der zentrale Identifikationsschlüssel der Person gegenüber dem Staat. Da sind wir gerade massiv am Ausbauen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, um sein Alter nachzuweisen. Aber was wir nicht wollen als Staat, und das sage ich auch ganz klar, weil das viele Menschen irgendwie beanstanden, es ist schon sehr relevant, dass wir nicht ein Interesse daran haben, irgendjemanden zu tracken. Es geht rein darum, das Alter wirklich wirksam nachzuweisen. Das wäre das Einzige. Und wenn man das nicht sicherstellen kann, dann wäre die ID Austria hier kein passender Altersnachweis. Ich glaube, es geht darum, dass wir einen wirksamen Altersnachweis haben.
Wie könnte der ausschauen, wenn es jetzt nicht über die ID Austria geht?
Das muss man die Plattformen verpflichten. Also ich glaube nicht, dass wir als Staat die Lösungen vorschreiben sollten, sondern wir können die Regeln schaffen, dass die Plattformen es verpflichtend nachweisen müssen, wirksam nachweisen müssen.
Jetzt kann man bei der ID Austria, wenn wir gerade da beim Thema bleiben, schon auf Finanz Online zugreifen, seinen Wohnsitz ummelden, eine Wahlarztrechnung einreichen. Welche Anwendungen, etwa auch privatwirtschaftlicher Natur, sollen da künftig noch möglich sein? Was schwebt Ihnen da vor?
Also wenn ich ganz kurz ausführen darf, was ist mein Zielbild? Weil das ist, glaube ich, sehr, sehr relevant zu wissen. Also mein Zielbild ist es, dass wir sagen, die ID Austria soll bis 2030 von allen Österreicherinnen und Österreichern bestmöglich genutzt werden können. Das wäre mein Zielbild, dass wir sagen, 2030 verwendet jeder Österreicher, jede Österreicherin die ID Austria und man kann alle Amtswege digital ganz einfach von seinem Handy aus erledigen. Ich glaube, das ist mein Zukunftsbild, das ich habe. Und ich sage bewusst, die ID Austria wurde etabliert. Wir haben jetzt einen Relaunch verkündet und werden Schritt für Schritt Verbesserungen und Erweiterungen erzielen. Ich weiß ganz klar, das will ich auch gleich sagen, wir sind da noch nicht am Ende der Entwicklung, aber wir werden uns kontinuierlich verbessern. Das heißt, meine Bitte ist, dass sich das jeder anschaut und jeder bereit ist, auch anzuwenden, weil ich bin mir sicher, dass wir in 3-4 Jahren dort sind, wo wir sein wollen, bei einem schlanken, effizienten und digitalen Staat. Was ist derzeit schon möglich? Knapp 500 Amtswege sind schon digital abhandelbar. Sie haben es eh erwähnt, zum Beispiel den Meldezettel. Und ich will jetzt aber nicht die analoge Bürokratie digitalisieren, sondern das Ziel ist es, kluge Verschneidungen zu machen. Also was meine ich konkret? Wenn man den Wohnsitz ummeldet, dann hat man ja oft die Problematik, was bedeutet das für einen Telekom-Anbieter, was bedeutet das beim Energieanbieter, wenn ich Kinder habe, die Schulummeldung. Und mein Idealbild wäre, dass man dann per Mausklick oder per Klick in der App alles einfach quasi ummelden kann und nicht wieder 100 Wege hat. Das heißt, man muss klug überlegen, was sind die Use Cases, was sind die Anwendungen der Bevölkerung, und die werden wir dann auch zu gegebener Zeit integrieren. Wir machen auch bewusst quasi Bürgerforen, wo wir die Kritik, die derzeit besteht, sammeln. Und wenn die Kritik berechtigt ist und sinnvoll ist, dann werden wir die einflechten und in Erweiterung präsentieren. Das heißt, wir sind hier auf einer sehr, sehr guten Reise aus meiner Sicht mit dem großen Zielbild 2030, dass jeder die App bestmöglich verwenden kann. Und soll das Verhältnis Bürger, Unternehmen zu Staat so einfach wie möglich machen.
Jetzt sind Sie ja auch für die Verfassung oder für Verfassungsthemen zuständig. Da plant die Bundesregierung eine Föderalismusreform unter dem Stichwort Reformpartnerschaft. Was sind denn aus Ihrer Sicht die heißen Eisen?
Ganz viele, ja. Wie immer. Also auch da ein ganz offenes und ehrliches Wort vielleicht. Also wir haben uns darauf verständigt in der Bundesregierung, dass wir diese Themen angehen wollen. Und wir haben am 5. Juni gemeinsam mit den Ländern und den Gemeinden uns zur Reformpartnerschaft bekannt. Also Anfang Juni haben wir uns dazu bekannt. Und wir haben konkret, weil ich glaube, man muss Prioritäten setzen, man kann nicht alles lösen. Das heißt, man muss jetzt überlegen, welche Themen sind die drängendsten und die wollen wir angehen. Konkret sind das der Bereich der Bildung, der Gesundheit, der Energie und Verwaltung, Verfassung und Digitalisierung würde ich da mitnehmen. Das heißt, vier brennende Themen, die wir quasi angehen wollen. Es gibt hier pro Gruppe eine verantwortliche Person auf Bundesebene und wir werden da bereits im Herbst erste Schritte präsentieren. Ich kann nur sagen, ich habe die Gruppe Verwaltungsbereinigung und Verfassungsthemen als Verantwortung und habe da bereits einen ersten Aufschlag jetzt im Sommer gemacht, gemeinsam mit dem Gemeindebund, mit der SPÖ, mit den NEOS und mit den Ländervertretern, wo wir schon erste wirksame Schritte quasi präsentiert haben. Was ist das Ziel? Dass wir Schritt für Schritt in die richtige Richtung uns bewegen, Bürokratieabbau, Digitalisierung, gemeinsam denken und so weiter. Weil ich glaube, was nicht der Fall sein sollte und was in der Vergangenheit vielleicht das ein oder andere Mal der Fall war, dass man ewig lang sich zusammensetzt und Papiere arbeitet, aber dann nicht auf den Boden bringt. Das heißt, immer wenn wir ein Ergebnis haben, werden wir es auch dementsprechend präsentieren. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir im Herbst bereits weitere Schritte präsentieren können.
Sie haben jetzt zum Beispiel auch den Aspekt Gesundheit genannt. Das gilt ja als besonders komplizierter Bereich mit sehr viel verschiedenen Zuständigkeiten, Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherung. Wie könnte man zum Beispiel hier ansetzen? Müsste man sich da auch so die Finanzierungsströme anschauen oder wie könnte das funktionieren?
Ich bin immer ein Fan davon, dass man out of the box denkt und das Ganze größer und auch neu denken kann. Das heißt, ich finde, es gibt hier keine Denkverbote. Ich sage bewusst, die Verantwortung liegt hier bei der Gesundheitsministerin und ich werde ihr jetzt keine Tipps hier vor allem in der Öffentlichkeit geben. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir mal intern alle Möglichkeiten durchdiskutieren. Und das kann vom bis sein. Ich glaube, das Wichtigste aus meiner Sicht wäre eine einheitliche Patientenlenkung, dass man sich überlegt, wie kann das klug aussehen. Aber wie gesagt, wir diskutieren das intern durch und ich glaube, dass wir hier gerade im Gesundheitsbereich deutlich effizienter werden können, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen.
Jetzt hat das Liberale Institut Agenda Austria eine große Föderalismusreform gefordert mit Steuerhoheit für Länder und Gemeinden. Ist das in Österreich überhaupt realistisch? Weil die Schweiz macht es ja zum Beispiel vor.
Die Agenda Austria kann das logischerweise fordern, aber auch, wie gesagt, da geht es dann sehr stark um den Finanzausgleich und wie verteilt man das Ganze. Ich glaube, wir brauchen im ersten Schritt eine Aufgabenkritik, dass wir uns überlegen, welche Ebene übernimmt welche Aufgaben und logischerweise wird man das dann auch mit Finanzierungsströmen hinterlegen müssen.
Stichwort Digitalisierung. Verwenden Sie eigentlich ChatGPT im Alltag?
Natürlich.
Für was?
Für diverseste Fragen. Also ganz ehrlich, es ist mittlerweile, also ich sage immer so, wie soll ich sagen, meine Eltern hatten noch wenig bis kein Internet. Ich habe dann immer Google verwendet, aber die heutige Generation verwendet eigentlich nur noch oder auch sehr, sehr viel KI-Lösungen. Da muss auch, glaube ich, sogar in meiner Generation ein bisschen ein Umdenken funktionieren. Aber Lösungen von KI sind schon sehr, sehr nützlich für den Alltag, sage ich ganz ehrlich, ja.
Auf europäischer Ebene gibt es ja nun Regeln für Anbieter von KI, die transparenter agieren müssen. Private Klägerinnen und Kläger sollen gegen sie vorgehen können. Wie stufen Sie das ein? Ist das zu viel Regulierung oder schadet das der Innovation oder ist es zu wenig noch?
Schwierige Frage, ehrlich gesagt, aber gute Frage. Und auch da würde ich es zweiteilen. Also wie ticke ich persönlich? Ich bin eigentlich immer... Oder beziehungsweise wenn wir uns die gesamte Welt anschauen, dann sagt man immer so quasi, die USA sind Innovator, China ist Duplikator, also dupliziert alles und Europa ist Weltmeister im Regulieren. Und ich glaube, was es prinzipiell in Europa dringend braucht, weil was wir oft vergessen ist, wir sind der größte Binnenmarkt der Welt und könnten extrem stark sein, haben extrem viel Know-how. Das heißt, einheitliches Auftreten. Und ich glaube, in Europa brauchen wir die Trendwende weg von der Bürokratisierung hin zur Innovation und möglich machen, dass sich Unternehmen wieder um das kümmern können, was sie eigentlich, was ihre Kernkompetenz ist, und das ist Wirtschaft und nicht um Regulierung. Das heißt, prinzipiell bin ich immer gegen Regulierungen. Ich sage einfach nur ein Ding, und das, glaube ich, ist wichtig im Bereich der KI. Wie sehe ich das? Das ist die größte Disruption unserer Zeit. Ja, die größte Veränderung ist die künstliche Intelligenz. Das war vielleicht 1886 die Erfindung des Autos. Das war 1989 die Erfindung des Internets, die sehr viel Wandel gebracht hat. Und jetzt leben wir oder dürfen wir im Zeitalter der künstlichen Intelligenz leben. Ich sehe da zwei Dinge. Es gibt extreme Chancen, aber es gibt natürlich auch Risiken. Ja, und diese Risiken müssen wir, glaube ich, irgendwie reglementieren. Aber es darf nicht dazu führen, dass Innovation gehemmt wird. Da gibt es die Möglichkeit von regulatorischen Sandboxes, wo man in geschützten Rahmen KI testen kann. Aber ich glaube schon, dass KI eine riesige Wertschöpfungssteigerung bringen wird. Und mein Appell ist an jeden Bürger, an jede Bürgerin, an jedes Unternehmen, beschäftigen Sie sich mit dem Thema. Sie wird zukunftsentscheidend sein, wertschöpfungsentscheidend sein, ob wir als Österreich vorankommen oder zurückbleiben.
Sie haben es ja vorher auch schon kurz angesprochen, aber wie abhängig sind wir denn von den großen Tech-Firmen aus den USA, sprich Google, Apple, Meta?
Auch da ein schwieriges Thema, das ist das Thema der digitalen Souveränität. Ja. Als Beispiel, damit man das vielleicht, weil es ist ein recht komplexes Thema, vielleicht runtergebrochen, im Energiebereich hat sich Europa extrem abhängig gemacht von Russland, und wir haben jetzt die letzten Monate und Jahre mühsam erfahren, wie schwer es ist, aus dieser Abhängigkeit herauszukommen. Wir haben uns dann diversifiziert und andere Energiequellen aus anderen Regionen der Welt quasi bezogen. Im Sicherheitsbereich, so ehrlich muss man auch sein, war die USA sehr, sehr stark für Europa da. Auch hier lernen wir gerade, dass wir wieder souveräner werden müssen. Und im Bereich der digitalen Souveränität, Unabhängigkeit, glaube ich, müssen wir auch extrem aufpassen, weil ich glaube, wir brauchen unsere Datenzentren, unsere Rechenzentren in Europa und müssen so weit wie möglich hier unabhängig werden. Ich sage aber bewusst, es gibt ja drei Abstufungen. Entweder man ist komplett autark, was ich jetzt mal ausschließen würde beim Stand der Technik und bei der Technologieentwicklung, die andere Teile der Welt haben. Wir sind komplett abhängig, wie ich es derzeit sehen würde, oder wir gehen diesen smarten, gescheiten Mittelweg, den wir, glaube ich, als Europa derzeit andenken, dass wir KI-Gigafactories bauen, dass wir gemeinsame Infrastrukturen entwickeln, aber trotzdem die Technologie entwickeln. Ich sage, europäisch denken und national handeln ist in dem Fall, glaube ich, das Richtige. Auch hier gibt es europäische Bemühungen. Wir haben uns zum Beispiel für die KI-Gigafactory beworben, als Bundesregierung gemeinsam mit Wien. Und ich glaube, hier müssen wir stark auch als Österreich die Interessen vertreten. Ich sage bewusst immer, Daten- und Rechenzentren sind die Infrastrukturprojekte von morgen und sehr, sehr relevant in Bezug zur Unabhängigkeit Österreichs und Europas.
Ist es komplett abwegig zu glauben, dass es vielleicht auch aus Österreich mal eine große digitale Innovation geben könnte, beziehungsweise an was scheitert es denn bisher?
Das ist überhaupt nicht komplett abwegig. Ich sage, wir haben in Österreich extrem viele gute Startups mit extrem vielen innovativen Unternehmen. Ich bin gerade in Österreich unterwegs mit der ID Austria Service Tour. Wir haben 100 Stops. Wir arbeiten durch im Sommer, sind bei den Menschen mit der ID Austria Vermarktung und wir kommen zu den Menschen. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin tief beeindruckt, was für kreative Unternehmen es da gibt und wie große Unternehmen es gibt, die Wertschöpfung in Österreich möglich machen, die Arbeitsplätze schaffen. Sehr, sehr relevant, und da entsteht auch viel Innovation. Ich glaube, was wir als Staat wesentlich dazu leisten können, ist, dass wir Bürokratie und Hemmnisse abbauen, weil das höre ich von jedem Unternehmer und jeder Unternehmerin, dass sie sich vorwiegend damit beschäftigen, wie sie ihre Berichte einmelden und wie viele Behördenwege verlangt werden und wie wenig sie sich um die eigentliche Kerntätigkeit kümmern können. Und ich glaube, das wird unsere wesentliche Aufgabe sein, dass wir als Österreich am Wirtschaftsaufschwung oder als Bundesregierung am Wirtschaftsaufschwung arbeiten. Ob der gelingt oder nicht, das kann man logischerweise jetzt noch nicht sagen, aber wir sind daran gefordert, alle gemeinsam mitzuarbeiten.
Abschließend vielleicht noch eine Frage zur Koalition. Ist es da eigentlich schwierig, zwischen drei sehr unterschiedlichen Parteien immer einen Konsens zu finden? Weil zum Beispiel bei der Messenger-Überwachung, da waren ja zum Beispiel auch nicht alle NEOS-Abgeordneten an Bord. Wie schwierig ist das, da einen Zusammenhalt zu finden?
Also ich sage ganz bewusst, natürlich ist es mit einem Partner leichter, sich etwas auszumachen. Aber ich sage auch bewusst, die Stimmung in der Koalition ist gut. Ich glaube, wir haben alle anerkannt, dass wir das Motto des Regierungsprogramms jetzt das Richtige tun für Österreich in den Vordergrund stellen müssen. Und ich glaube schon, dass wir die ersten 5 Monate bewiesen haben, dass wir in Ruhe arbeiten und auch was weiterbringen. Aber natürlich, ich bin für die Regierungskoordination verantwortlich. Das ist im Hintergrund extrem viele harte Arbeit, wo wir oft nächtelang sitzen und verhandeln, weil wir ideologisch natürlich unterschiedliche Parteien sind. Aber ich glaube, was eint uns, dass wir gemeinsam etwas für Österreich weiterbringen wollen, das haben wir die ersten 5 Monate bewiesen. Und ich bin prinzipiell ein grenzenloser Optimist und bin zuversichtlich, dass wir im Herbst mit Vollgas weiterarbeiten werden.
Brühl, herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Ja, und damit sind wir schon am Ende angelangt. Ich bin Ihnen noch einen Hinweis schuldig. Aus Zeitgründen haben wir das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Ich hoffe, es war spannend für Sie und bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Haben Sie noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.